dieses Bibelwort, das im Propheten Jeremia steht, im 32. Kapitel, Vers 41, und da sagt Gott: Und soll meine Lust sein, dass ich ihnen Gutes tue. Und wer daran Zweifel hat, gut, der ist vielleicht jetzt nicht mehr hier oder war noch nie hier. Aber ich denke, die wir hier sind, wir können ganz praktisch erleben, was es bedeutet, wenn Gott seinen Kindern Gutes tun will. Ich möchte euch einfach erzählen, dass bei uns in Gifhorn momentan gestern und heute 37 Grad waren. Und auch scheinbar im Rest Deutschlands, auch in Eppingen und in anderen Orten, war es deutlich wärmer als 30 Grad. Nur ein kleiner Ort im Osten Baden-Württembergs hat Temperaturen, die sind total angenehm. Es ist so, dass Gott gehört hat, gesehen hat, dass vielleicht mancher am Sonntag und Montag nicht nur geschwitzt hat, sondern auch vielleicht gebetet hat: Lieber Gott, irgendwie wäre das doch gut, wenn es nicht so heiß wäre. Oder wir brauchen Regen. Und soll meine Lust sein, dass ich ihnen Gutes tue. Und so hat Gott Gutes getan und er hat dem Wetter geboten, dass wir jetzt doch wirklich eine sehr angenehme Zeit haben dürfen, gestern und heute. Und Gott hat uns gesegnet. Wir haben übrigens schon einmal erlebt, wie Gott uns durch das Wetter auf ganz besondere Weise gesegnet hat. Es kann sein, dass die allermeisten das gar nicht so richtig mitbekommen haben. Und zwar hatten wir folgende Situation zu Anfang, als wir mit der ersten Lagerversammlung begonnen haben. Die erste Lagerversammlung, in der wir von den unterschiedlichsten Ortsgemeinden hier zusammenkamen für eine Woche, da hat uns so die Frage beschäftigt nach der Kleiderordnung. Wie wollen wir das handhaben? Wollen wir, das sind ja Gottesdienste, wollen wir jetzt jeden Gottesdienst hier mit Krawatte und Sakko oder Anzug im Gottesdienst sein, wie wir das halt am Sonntagvormittag sind, oder? Und auch hier hat Gott einen köstlichen Weg gehabt, um uns zu lehren, was ihm gefällt. Er hat die Temperaturen hochgedreht, bis sich das Thema mit Krawatte erledigt hatte. Keiner hatte das Bedürfnis, eine Krawatte zu tragen, weil es war einfach viel zu warm. Und wir haben das verstanden und haben gesagt: Lieber Gott, danke. Wir erkennen das an und wir sind froh darüber, dass wir so, ich will nicht sagen ungezwungen, aber doch eher weniger formell zusammen sein dürfen und diese Zeit genießen dürfen. Nun ist ja der Mensch ein komisches Wesen und er kann oft mit Freiheiten irgendwie schlecht umgehen. Und wir haben als Brüder festgestellt, dass es doch gut ist, vielleicht auch darauf hinzuweisen, wir haben hier trotzdem Gottesdienste. Ja, und dass jeder, der hierher kommt zu den Gottesdiensten, sich dessen auch bewusst ist. Das ist hier nicht irgendwie eine Freizeitveranstaltung. Es ist Gottesdienst und wir treten in die Gegenwart Gottes und sollten auch mit unserer etwas informellen Kleidung, aber trotzdem auch angemessen gekleidet sein und nicht irgendwie sehr freizeitlich. Ich denke, das ist etwas, das nicht gut ist und das nicht gewünscht ist. Und ich denke, dass wir auch da in der Zukunft darauf achten, auch wenn es warm wird, lasst uns nicht vergessen, es ist Gottesdienst. Wir treten in die Gegenwart Gottes und das ist anders, als wenn man zu Hause ist, auf dem Balkon liegt oder auf der Terrasse sitzt oder im Urlaub unterwegs ist. Wir sind hier wirklich zum Gottesdienst zusammen. Ich möchte zwei Bibelstellen heute lesen. Die eine Bibelstelle steht in dem Abschnitt, den wir schon gelesen haben, im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, dort der 16. Vers. Johannes 17, Vers 16, Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich nicht, wie ich auch nicht von der Welt bin. Und der zweite Vers ist in Römer 12. Und der heißt, und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Wir haben heute Vormittag den Gedanken gehört, entweder oder, entscheide dich. Und vielleicht habt ihr auch so darüber nachgedacht und gemerkt, der Zeitgeist geht eigentlich einen anderen Weg. Eigentlich sagt der Geist dieser Zeit sowohl als auch. Und ganz viele Dinge werden angeboten, dass man sowohl das eine als auch das andere machen kann. Aber tatsächlich im Reich Gottes ist es anders. Gott will uns segnen, den ganzen Segen schenken, wenn wir ihm dienen. Und darum dürfen wir uns entscheiden. Es ist so im Natürlichen, dass Menschen, die die Gelegenheit haben, eine doppelte Staatsbürgerschaft zu bekommen, dass sie versuchen, auch dieses zu erreichen, dass man gleichzeitig zum Beispiel deutscher Staatsbürger ist und außerdem auch noch Kanadier oder eine andere Staatsbürgerschaft hat. Aber geistlich, zwei Staatsbürgerschaften? Der Betrüger, Satan, der wird sagen, du, es gibt doch einen Weg, ich werde es dir zeigen. Ja? Du kannst hier angeschrieben sein und kannst auch noch in der Welt sein, aber das ist Betrug. In Römer 12, Vers 2 beginnt der Vers, und stellet euch nicht dieser Welt gleich. Ich weiß nicht, ob eure Erfahrung zu dem Thema Weltlichkeit oder Verweltlichung so ist wie meine Erfahrung. Ich habe so den Eindruck, dass in den letzten 3, 4 Jahrzehnten das Thema Weltlichkeit oder Verweltlichung sehr offensiv gebraucht worden ist. Und man könnte vielleicht sogar manchmal den Eindruck gewonnen haben, dass das gewünschte Verhalten versucht worden ist, herbeizuführen mit dem Begriff Verweltlichung. Dass man sagt, naja, wenn du so machst, dann ist das verweltlicht und so, sondern du musst das so machen, wie ich das will. Und auch heute gibt es noch manche Versammlungen, bei denen dieses Thema ganz, ganz oben im Themenkatalog steht, als ob das das wichtigste Thema der Welt ist. Nun sind einige Jahre vergangen, vielleicht 10 Jahre, und ich stelle fest, dass jetzt die Geschichte irgendwie umgekippt ist. Jetzt scheint es so zu sein, dass man über Verweltlichung überhaupt nicht mehr redet oder fast nicht mehr predigt. Es scheint jetzt so zu sein, als ob jetzt alles erlaubt ist, als ob jetzt das Wort Gottes sich verändert hat, dass die wesentlichen Grundlagen des Wortes heute nicht mehr gelten und man wagt nicht, eine klare Stellung zu nehmen. Man beklagt zwar die Entwicklungen, aber man traut sich nicht, irgendwie dagegen anzustehen. Früher war es so, oder auch jetzt In manchen Gemeinden ist es so, dass man sehr offensiv mit dem Thema umgeht. Man nimmt in Kauf, dass da Spaltungen entstehen. Man nimmt in Kauf, dass die Menschen ja, damit umgehen. Die einen passen sich an die gewünschte Verhaltensweise und die anderen sagen, ist mir doch egal. Aber ich glaube, wir sind hier und möchten gerne den Weg gehen, den das Wort Gottes uns lehrt, der vor Gott recht ist. Und so soll auch der heutige Abend unter dem Gedanken nicht von dieser Welt dieses Thema behandeln. Ich möchte nochmal drei Bibelstellen lesen. Einmal habe ich aus Römer 12 gelesen, dann 1. Johannes 2. 1. Johannes 2, da heißt es im Vers 15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, so jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Gilt uns das Wort auch heute? Ich schiebe jetzt mal einen Gedanken ein. Schlag doch mal auf Matthäus 6, Vers 25. Matthäus 6, Vers 25. Da heißt es so, darum sage ich euch, sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn die Speise und der Leib mehr denn die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen möge, ob er gleich darum sorgt? Und warum sorgt ihr für die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie derselben eins. So denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht auch vielmehr euch tun, o ihr Kleingläubigen? Und dann in Klammern, das gilt aber nicht für Deutsche. Ich war jetzt in Kasachstan, habt ihr mitgekriegt? Und da ist ja das Thema, welche Nationalität hat ein Mensch, ziemlich wichtig. Und da habe ich gemerkt in diesen zwei Wochen, dass die Deutschen sich eben dadurch auszeichnen, dass sie all diese Dinge nicht tun, sondern die sorgen, die sind fleißig, die kümmern sich um alles Mögliche und denken über Leute, die genau so handeln, wie es hier steht. Komische Leute. Aber wir müssen doch sorgen. Aber wir müssen doch für morgen arbeiten. Gut, es kann sein, dass ich dann nicht Gelegenheit mehr habe, fürs Reich Gottes zu sorgen, aber ich muss doch sorgen, ich bin doch verantwortlich. Ich denke, jeder kann sich die Frage selber beantworten. Und so ist es auch hier mit diesem Wort. Da steht 1. Johannes 2, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, so jemand die Welt lieb hat. Gilt das Wort auch heute noch? Hat das für uns Bedeutung? 2. Petrus 1, Vers 4. Durch welche uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt sind, nämlich, dass ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur, so ihr flieht die vergängliche Lust der Welt. Fliehen vor der Lust der Welt. Noch ein letztes Wort, Philipper 3, Da klagt der Apostel Paulus in dem Brief und beschreibt Menschen, Vers 18, denn viele wandeln, von welchen ich euch oft gesagt habe, nun aber sage ich auch mit Weinen, dass sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Welcher Ende ist die Verdammnis, welchen der Bauch ihr Gott ist und deren Ehre zu Schanden wird, die irdisch gesinnt sind? Sind das alles Themen, die nur gestern Gültigkeit hatten, oder hat das auch für unsere Zeit eine Bedeutung? Ich möchte euch gleich vorweg sagen, also ich werde heute folgende Themen ansprechen. Ich werde über Kleidung sprechen, über Mode, über Röcke, über Hosen bei Frauen und Männern. Ich werde über Haare bei den Frauen sprechen, über den Bart bei Männern, über Ringe, über Urlaub, über Haus und Einrichtung und über Kindererziehung. Ich glaube, das sind alles Themen, die dieses Gebiet berühren. Habt nicht lieb die Welt. Das ist so, wir leben in der Welt. Und doch sagt Jesus, sie sind nicht von der Welt. Aber ist das auch in unserem Leben sichtbar? Leben wir das wirklich? Oder leben wir, als seien wir Teil der Welt, nach den gleichen Regeln wie die Welt? Nach den gleichen Maßstäben, nach den gleichen Zielen? Oder unterscheiden wir uns als Kinder Gottes davon? Ich möchte aber auch gleich sagen, dieses Thema hat Grenzen. Und zwar eine Grenze ist die, dieses Wort, das gilt für dich und deinen Verantwortungsbereich. Mehr nicht. Also du kannst den Kreis ziehen nur um dich und um den Kreis, für den du verantwortlich bist. Dieses Wort gilt nicht für deinen Bruder, für deine Schwester, für andere Ortsgemeinden, für andere Länder, für andere Leute. Das Wort gilt für dich und es gilt für mich. Aber nicht, dass wir es nehmen, um damit andere zu verurteilen. Das Wort gilt uns. Und wir sollten das berücksichtigen. Römer 14, Vers 4. Wer bist du, dass du irgendeinen anderen Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Oder wenn wir Matthäus 7, Vers 1 nehmen, auch so einen Textabschnitt, von dem hatte ich lange Zeit den Eindruck, dass er irgendwie doch nicht so gilt für uns. Da steht, Jesus sagt ganz deutlich, richte deinen Bruder nicht. Was suchst du den Splitter bei deinem Bruder? Und merkst nicht, dass ein Balken in deinem Auge ist. Also wie gesagt, dieses Thema gilt für dich und deinen Verantwortungsbereich. Für deine Familie oder vielleicht, wenn man in weiterer Verantwortung steht, dann für den Bereich. Aber lasst uns Sorge tragen, dass wir nicht dahin kommen, dass wir mit dem Wort unseren Bruder beurteilen oder verurteilen. Dafür gilt Galater 6. Gerade der erste Teil, da gibt Paulus so wertvolle Hinweise und sagt, wenn jemand irre geht, dann sollen die, die geistlich sind, ihm mit sanftem Geist zurechthelfen. Und Vorsicht, achte auf dich selbst. Achte auf dich selbst. Weil auch, ich denke mal so, ihr wisst das ja selber, wir sind alle Weltmeister darin, beim anderen die Fehler zu finden. Und bei uns, naja, da kommt das Thema mit der Liebe. Die Liebe deckt das alles zu. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir anderen einfach ohne Vorbehalten begegnen. Ich möchte mal so sagen, wir kommen an einen anderen Ort und treffen jemanden in der Versammlung, der entspricht überhaupt nicht unserem Bild eines geistlichen Menschen. Also wir sehen, innerhalb von 3 Sekunden haben wir sein ganzes Profil durchgescannt und haben eine Entscheidung getroffen, Schublade auf, Mensch rein. Aber es ist ganz wichtig, dass wir die Gnade haben, dem anderen vorbehaltlos zu begegnen. Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass man sich tatsächlich täuscht. Und manchmal sieht jemand nicht so aus, wie ich mir das vorstelle. Der will aber von Herzen Gott dienen. Hat vielleicht nicht die Erkenntnis oder was auch immer. Vorbehaltlos dem anderen begegnen. Und wie gesagt, das, was Gott uns gezeigt hat, nicht als Maßstab gebrauchen, um es an andere anzulegen. Und dann ist es auch so, dass ähnliche Themen in anderen Kulturkreisen, in anderen Ländern ganz anders sind als bei uns. Stellen wir mal vor, dass in Afrika Freudigkeit ganz anders gelebt wird als hier bei uns in Deutschland. Ja, wir sind ruhig, wir freuen uns. Ja, uns kommen die Tränen, aber ansonsten passiert nichts. Ne? Aber wenn so ein Afrikaner sich freut, wenn dann so eine ganze Gruppe ist, die sich freut, das merkt man. Wenn wir jetzt aber das Gleiche produzieren wollten, das wäre irgendwie komisch. Und so gibt es in verschiedenen Bereichen manche Dinge, die bei uns richtig sind, mögen da falsch sein. Umgekehrt, was dort richtig ist, mag hier falsch sein. Es ist so, dass manche Dinge durch die Kultur, die können nicht einfach so eins zu eins verglichen werden. Und auch hier gilt das Wort, Paulus hat ja an die Römer geschrieben zum Thema Essen, dass er sagt, der eine, der hat das, kann das mit seinem Gewissen vereinbaren, der andere nicht. Und so ist es das, was bei dem einen kein Problem ist, kann dem anderen dazu führen, dass er Schaden an seiner Seele nimmt. Also vorsichtig bei dem Umgang zu dieser Sache. Ich bin überzeugt, wenn wir uns ganz bewusst dazu stellen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Diener Jesu Christi sind. Und dass das Wort, das der Herr Jesus sagt, dass wir nicht von dieser Welt sind, dass das, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben und das leben, dass wir dann auch immer die richtigen Entscheidungen treffen werden im Detail. Dass wir uns richtig verhalten werden. Wir werden vielleicht an manchen Stellen vorsichtig sein, wo andere kein Problem haben. Aber Gott wird uns leiten. Ich meine, es kann auch sein, dass wir singen das Lied, O Meister, lass mich gehen mit dir, den stillen Pfad des Dienens hier. Das singt unser Mund. Aber aus unserem Herzen kommt eine ganz andere Kundgebung. Aber wir sollten das wirklich verinnerlichen und wirklich dieses auch so leben, und dass wir wirklich Kinder des lebendigen Gottes sind und dass Gott uns führen kann. Ich möchte diese verschiedenen Themen oder verschiedenen Bereiche mit drei Herangehensweisen behandeln, die uns helfen, immer wieder auch eine richtige Entscheidung zu treffen. Denn auch das ist Tatsache, dass es das Allermeiste nicht eindeutig im Wort Gottes geregelt gibt. Da steht nicht drin, du darfst nicht oder der Rock soll eine bestimmte Länge haben. Das steht nicht im Wort Gottes. Und so ist es notwendig, dass wir die Grundsätze verstehen, die im Wort Gottes gelten, worauf es ankommt, damit wir in den ganzen Detailentscheidungen richtig handeln. Auch wenn wir vielleicht mal eine falsche Entscheidung treffen, das kann schon mal passieren. Aber dass wir doch vom Prinzip her wissen, wie es richtig geht. Und sicherlich kann man vielleicht noch andere Kriterien nehmen, die einem dabei helfen. Ich möchte einfach mal drei Kriterien besprechen mit euch. Das eine ist, dass alle unsere Handlungen zur Ehre Gottes gereichen sollen. Also alles zu Gottes Ehre. Und das zweite Prinzip, das die Bibel uns lehrt, das ist das Prinzip der Keuschheit. Und ganz viele Entscheidungen, gerade im Bereich der Kleidung und auch des Verhaltens, lassen sich klären, wenn ich einen Schritt zurücktrete und das einfach durch diese Prüfung laufen lasse. Ist das keusch? Und ich denke, so manch einer wird dann schnell eine Entscheidung treffen können. Und der dritte Bereich, den wir da nehmen können, um das zu prüfen, ist, möchte ich anlehnen an die Botschaft, die wir am Sonntag hörten: Welcher Geist leitet dich? Von welchem Geist lassen wir uns leiten in dieser Angelegenheit? Welcher Geist hat seine Handschrift auf diesen Handlungsweg geschrieben? Ist das der Heilige Geist oder ist das der Widersacher? Also der erste Punkt, alles zur Ehre Gottes. 1. Korinther 10, 31 und 32, da heißt es ja: Ihr esset nun oder trinket oder was ihr tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Gebt kein Ärgernis weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes. Erstaunlich, ja? Und selbst wenn jemand sagt, ich verstehe das überhaupt nicht, aber ich verstehe auch überhaupt nicht, warum sich die Gemeinde daran ärgert, dann würde es danach schon, wenn ich das Wort ernst nehme, heißt es: Stopp, gib kein Ärgernis der Gemeinde Gottes. Und schon sind manche Fragen beantwortet. Gott hat natürlich uns allen einen Schönheitssinn gegeben. Der ist durchaus unterschiedlich. Und wahrscheinlich haben die Frauen auch viel mehr von diesem Schönheitssinn bekommen als die Männer. Was häufig ein Vorteil ist, manchmal auch ein Nachteil. Aber wenn es darum geht, alles zur Ehre Gottes, dann ist das natürlich das Gegenteil von Stolz und von Eitelkeit. Wenn es geht um das Leuchten, das Glänzen der eigenen Person und nicht mehr Christus, wenn ich mich wichtig nehme, dann leuchtet nicht mehr Gott. Und leider muss man sagen, wie viel geschieht tatsächlich, um vor Menschen zu scheinen, um vor ihnen etwas zu präsentieren. Ein Punkt, über den auch im Kreise der Gemeinde viel gesprochen wird, ist das Thema Ringe und anderer Schmuck. 1. Petrus 3, Vers 3. Da heißt es ja: Ihr Schmuck von den Frauen, ihr Schmuck soll nicht auswendig sein, mit Haarflechten und Gold umhängen oder Kleider anlegen, sondern der verborgene Mensch des Herzens, unverrückt mit sanftem und stillen Geist, das ist köstlich vor Gott. Und dann 2. Timotheus 2, Vers 9. 2. Timotheus 2, Nein, entschuldigt, 1. Timotheus 2. 1. Timotheus 2, Vers 9, desgleichen die Frauen in zierlichem Kleid mit Charme und Zucht sich schmücken, nicht mit Zöpfen oder Gold oder Perlen oder köstlichem Gewand, sondern wie es sich ziemt den Frauen, die der Gottseligkeit beweisen wollen durch gute Werke. Nun ist das ja so schön, dass es nur für die Frauen gilt. Oder gilt das auch für die Männer? Ich glaube, dass diese geistlichen Prinzipien unabhängig sind vom Geschlecht. Die gelten uns, den Frauen, aber auch den Männern. Der Ehering, der ist ja bei uns hier in Deutschland seit Jahrhunderten eigentlich das Symbol für die Ehe. Und es gibt auch das Verständnis im Gemeindegotteskreis, auch in der Literatur, dass Ehering Schmuck ist. Ich will diese Frage jetzt erstmal gar nicht so sehr entscheiden oder beantworten. Ich möchte nur auf die Entwicklung hinzeigen. Während unsere Elterngeneration und während unsere Generation überwiegend in der Regel mit einem schlichten Ehering klarkam, sieht man heute, dass man anfängt, einen Freundschaftsring zu tragen, dann trägt man einen Verlobungsring, dann trägt man einen Brillantring, ja, und das dann möglichst zusammen. An der Stelle möchte ich sagen, das ist Schmuck. Das ist nach dem Wort Gottes weltlich. Das ist nicht mehr auf dem Boden der Bibel. Wenn man das mit dem schlichten Ehering sagt, gut, das ist für die Ehe, ich lasse das einfach anstehen. Aber es ist besser, du verzichtest auf den Ehering, als dass du dich schmückst entgegen dem Wort Gottes. Und es braucht mir niemand erzählen, dass das nur der Ehering ist, wenn ich da unbedingt einen Brillanten tragen muss. Dann heißt es ja auch hier vom weiteren Schmuck, von aufwendiger Haartracht, von den Kleidern. Ja, natürlich, es ist so, dass Kleider machen Leute. Und das Äußere, das heroldet, das verkündet allen, die das sehen, was da für eine Person kommt. Und wirklich, wenn man sich das so vorstellt, ein tief demütiges Kind Gottes, aufgedonnert, wie so eine Fregatte. Unmöglich. Es ist unmöglich. Das Äußere verkündet, was aus dem Herzen gewachsen kommt. Das ist einfach Realität, da kommt niemand dran vorbei. Weil ich glaube, niemand wird gezwungen, etwas anzuziehen, was er nicht will. In der Regel nicht. Gerade solche Dinge nicht. Man kann das tragen. Man kann das auch so die Grenze ausloten. Man kann das ausprobieren. Okay, das geht noch und das geht noch. Und naja, der hat das an, also kann ich jetzt noch ein bisschen weitergehen? Oder sie hat das, da kann ich da noch ein bisschen weitergehen. Man kann das alles machen. Aber dieses Bemühen, die Grenze auszuloten, führt dazu, dass ich hinter die Grenze komme und nicht mehr im Reich Gottes stehe. Ich verlasse das Reich Gottes. Der Herr Jesus sagt, sie sind nicht von dieser Welt, aber das ist weltlich. Weil das aus dem Herzen kommt, das Verlangen, möglichst dicht bei der Welt zu sein, möglichst sich von der Welt nicht zu unterscheiden, führt dazu, dass der Mensch Schaden nimmt. 1. Korinther 11, Vers 14 ist ja das Thema mit den Haaren. Auch das kurz angesprochen. Erster Korinther 11, Vers 14 und 15. Oder lehrt euch nicht die Natur, dass es einem Mann eine Unehre ist, so er die Haare lang wachsen lässt, und der Frau eine Ehre, so sie lange Haare hat? Das Haar ist ihr zur Decke gegeben. Menge oder die Bruns-Übersetzung übersetzen den Vers so: Und lehrt euch nicht schon euer natürliches Gefühl oder euer natürliches Empfinden, dass, wenn ein Mann langes Haar trägt, es eine Schmach für ihn ist? Also, es war in der dortigen Gesellschaft so, dass sie empfunden haben, dass das nicht okay ist. Aber es gibt ja manche, die sehr darauf bestehen. An der Stelle stelle ich dann immer die Frage, sag mal, lehrt dich nicht die Natur, dass der Mann einen Bart tragen soll? Ich meine, wir kämpfen jeden Morgen damit und rasieren das weg, was Gott uns geschenkt hat. Wir kämpfen das ganze Leben gegen das, was Gott, wie Gott uns geschaffen hat. Das lehrt mich die Natur. Das kann man tun. Ist alles in Ordnung. Und auf der anderen Seite hat man ein Riesenproblem. Ich halte das nicht für aufrichtig. Aber es lehrt uns, dass dieses, wie soll ich mal sagen, ob ich mir jetzt den Bart rasiere oder ob ich lange Haare habe oder ob ich die Haare vernünftig kürzer schneide. Wenn meine Seele vor Gott recht ist, ist das nicht das Entscheidende. Das ist nicht das Entscheidende. Auf der anderen Seite ist es so, wenn Männer dann doch wieder einen Bart tragen dürfen, ist das auch nicht weltlich, das ist einfach ganz normal. Ich traue mich nicht, weil ich kein Anstoß sein möchte. Ich glaube, bei den Männern weniger, aber vielleicht wäre manche Schwester da, die sich ärgern würde darüber. Also lasse ich es anstehen und mache das nur im Urlaub. Das zweite Kriterium, das uns helfen kann, finden wir 1. Petrus 3, Vers 2. Wir haben das ja gelesen schon. Ich will den Vers nochmal wiederholen. 1. Petrus 3, Vers 2 sagt er von den Frauen, dass die Männer gewonnen werden, wenn sie ansehen euren keuschen Wandel in der Furcht. Keuschheit heißt nach dem Wörterbuch unberührt oder frei von sinnlichen Begierden. Unkeusch wiederum wird beschrieben als seine sinnlichen Begierden sind nicht gezügelt. Das ist unkeusch. Paulus schreibt an Timotheus, 2. Kapitel, 1. Timotheus 2, Vers 9, von den Frauen, dass sie in zierlichem Kleide mit Scham und Zucht sich schmücken. Ich habe hier mal eine Reihe von anderen Bibelübersetzungen mal einfach aufgeschrieben. Lest euch mal den Vers vor. In der Schlachterübersetzung heißt es, ebenso will ich auch, dass sich Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken. In der Elberfelder Übersetzung desgleichen auch, dass die Frauen in bescheidenem Äußeren mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit sich schmücken. Bruns, genauso sollten die Frauen beten, aber in würdiger Kleidung. Menge Übersetzung, ebenso will ich, dass die Frauen in züchtiger oder wohlanständiger Kleidung im Verein mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit sich schmücken. Die konkordante Übersetzung, in derselben Weise auch die Frauen, doch dass sie sich in schicklichem, langem Gewand mit Schamhaftigkeit und gesunder Vernunft schmücken. Dann die neue Genfer Übersetzung, und genauso möchte ich, dass die Frauen sich verantwortungsbewusst und zurückhaltend schmücken und mit ihrer Kleidung keinen Anstoß erregen. Ich glaube, das sind jetzt verschiedene Begriffe, die aber irgendwie die Sache doch klar machen, dass die Kleidung eher zurückhaltend sein soll. Und Keuschheit, das ist ein Thema, das es betrifft nicht nur Frauen, auch Männer betrifft dieses Thema. Und auch Jesus sagt dazu in der Bergpredigt, es ist so, Gott hat uns Männern Augen geschenkt, dass wir sehen. Und das, was wir sehen, das bewirkt etwas in uns. Gott hat auf der anderen Seite die Frau geschaffen, dass sie gefallen möchte. Und diese Dinge kommen jetzt zusammen und die haben eine Wirkung. Das heißt, so wie sich die Frau verhält, wie sie sich kleidet, das hat Wirkung auf den Mann. Das geht gar nicht anders. Aber wenn wir uns daran halten, was das Wort Gottes uns lehrt, Keuschheit, werden wir auch durch all diese Fragen der Zeit hindurchkommen. Ohne dass wir irgendwie extrem werden. Und doch möchte ich euch auf eine interessante Entwicklung hinweisen, die ihr alle miterlebt habt, das heißt, die ihr älter seid. Ihr kennt die Zeit, als es für die Schwestern in der Gemeinde nahezu undenkbar war, eine Hose zu tragen. Die Frau hat einen Rock oder ein Kleid zu tragen. Dann ging es so in den Jahren, dass das fing an, wenn man das jetzt wirklich im größeren Rahmen betrachtet, in den 20er Jahren wurde von Schauspielerinnen in Amerika und auch Deutschland sehr vorangetrieben. Dann auch in den Nachkriegsjahren wurde das sehr forciert und hat die Gemeinde so in den 70er Jahren erreicht. Ein starker Kampf ist da gewesen und in manchen Gemeinden hat es sich relativ lange gehalten, dass man offiziell vertreten hat, die Frau hat einen Rock und ein Kleid zu tragen. Aber wisst ihr, was dieser Geist, der dieses Thema befeuert hat, vorangetrieben hat, was der im Sinn hatte? Wenn ihr eine Frau in Leggings seht, dann wisst ihr, was er im Sinn hatte. Das andere, so diese Argumente, das war alles nur vorgeschoben. Eigentlich ist das Ziel dieses unkeusche Wesen. Und ich sage ganz deutlich, Leggings für Kinder Gottes sind absolut Welt. Eine Schande ist das. Eine Schande. Was wäre denn das, wenn ich mit langen Unterhosen hier stehen würde? Oder ich würde hierher kommen. Wie würdet ihr das sehen? Und wisst ihr, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, hätte man den Damen, die heute das Zeug tragen, hätte man denen gesagt, zieh doch mal das an. Nie im Leben. Ich schäme mich ja in Grund und Boden. Und heute? Das ist der Geist, der dieses vorantreibt. Der Weltgeist, von dem wir gehört haben. Aber ich möchte das auch, wie soll ich mal sagen, gleich miterwähnen. Röcke und Kleider sind genauso unkeusch, wenn man sie falsch, wenn man die falschen anzieht, wie die Leggings. Ich sage mal ganz vorsichtig, ich gucke überhaupt nicht zu euch. Das, was manche Schwestern uns Männern in diesen Tagen zugemutet haben, ist echt nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Und die Temperaturen rechtfertigen das nicht. Das ist nicht keusch. Das ist nicht in Ordnung. Ja, wenn ich dann sitze und ja, ich kann da gar nicht hingucken. Ja, das Kleid endet deutlich über dem Knie und dahinter ist eine ganze Weltreise. Man kann ja nicht, weil das ist ja nicht mehr Stoff da. Und wenn ich ihn runterziehe, dann fehlt er oben. Wisst ihr, das Problem war nicht die Hitze. Das Problem ist das Herz. Weil letztendlich das alles aus dem Herzen kommt. Es gab und gibt hier viele Geschwister, die so nicht gekleidet sind, weil sie es nicht können. Ihr Herz lässt es nicht zu. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns nach den Grundsätzen der Bibel orientieren. Und eine davon lehrt uns die Keuschheit. Ja, wer lehrt nun die Kinder und die Jugend Keuschheit? Ich denke, das ist zuerst die Mutter, die Kinder das lehren sollte. Und an der Stelle, ja, fängt das Problem an. Also ihr Vorbild, ja, und wie sie ihre Kinder anzieht, sollte das Kind unterrichten, auch wie sie das Kind belehrt. Aber ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich dem kleinen Mädchen schon Leggings anziehe und mit dem Kind dann in die Stadt fahre, was sage ich dann später meiner älteren Tochter? Also Leggings sind total okay, wenn ich sie unterm Rock trage. Okay? Oder wenn ich sie unter der langen Hose anziehe, ist eine Legging total gut. Wenn es kalt ist, nichts gegen einzuwenden. Oder wenn ich schlafen gehe oder so. Aber doch nicht als ein ganz normales Kleidungsstück und mehr nicht. Und wenn ich mein kleines Mädchen schon so lehre, was wird die Große dann tun? Und wisst ihr, diese Ausrede, naja, das macht der und der macht das ja auch so, das ist völlig egal. Es ist unbiblisch. Es ist nicht recht vor Gott. Und das ist so, du hast die Möglichkeit, du kannst dich entscheiden, wie wir das heute Morgen gehört haben. Du kannst Gott dienen, du kannst den schmalen Weg gehen, du kannst in der Welt, aber nicht von der Welt sein, oder wie es heißt, sich von der Welt unbefleckt erhalten, oder, ich sag mal so als Bild, man sitzt so in dem Kahn, ja, manchmal wird das ja so verglichen, die Welt wie ein Meer und man sitzt so auf einem Schiff, ja, auf einem Boot und ist zwar auf dem Wasser, aber doch nicht im Wasser. Aber dann hält man die Hand so aus dem Wasser, aus dem Boot und dann spielt man so mit dem Wasser. Das ist tödlich für die Seele. Das dritte Kriterium, das uns helfen kann, das ist das Kriterium, dass wir drauf schauen, was für ein Geist leitet oder steht dahinter. Welche Handlungsweisen leiten dazu oder welche Handlungsweisen leitet dieser Geist? Und dass wir dann sehen, welche Ziele verfolgt er. Der Heilige Geist hat heilige Ziele. Der Heilige Geist entwickelt den Menschen hin zur Demut. Er entwickelt den Menschen dahin, dass er sich selbst immer weniger wichtig nimmt und dass sein Verlangen ist, dass Christus wirklich leuchtet, dass Christus die Ehre bekommt und dass man nichts tut, was Christus irgendwie traurig machen könnte. Aber der Satan, der hat andere Ziele. Satan wird versuchen, so ganz stille und leise ungöttliche Themen in unser Leben zu spülen. Vielleicht durch irgendwelche Freundschaften, irgendwelche Bekannten, durch irgendwelche Medien, wie auch immer. Aber das ist wieder göttlich. Satan wird Auflehnung in uns gegen die Ordnung Christi versuchen herbeizuführen. Auch dieses ist ja so ein Gedanke, der kam auch am Sonntag so ein bisschen, wurde ein bisschen angesprochen. Wir haben ja, auf der einen Seite haben wir das Evangelium, die klare biblische Lehre. Und dann haben wir ja auch noch einen Bereich im Gemeindeleben, der ist Gemeindekultur. Das ist das, wie wir es gewöhnt sind, wie die Ordnung ist in der Gemeinde. Wie jede Familie eine Kultur hat, in der sie lebt, in der die Ordnung und die Gesetze gelten, die dort, sag ich mal, die Eltern festgelegt haben, gibt es das auch für die Familie, für die Gemeinde. Und diese Kultur kann durchaus unterschiedlich sein. Und wenn es jetzt die Kultur, ich möchte jetzt mal ein Beispiel sagen, ist überhaupt nicht Realität, aber ein Beispiel. Wenn jetzt die Kultur wäre in einer Ortsgemeinde, dass die Geschwister beschließen, wir wollen, dass die Männer alle mit blauen Hemden zum Gottesdienst kommen und die Frauen alle mit einem blauen Rock, zum Beispiel, dann kann das in der Gemeinde so beschlossen werden. Wenn alle sagen, das soll so sein, dann ist das so. Das ist weder geistlich gut noch böse, ist einfach eine Verabredung. Aber dann wird es so sein, dass der Feind versuchen wird, etwas dagegen anzunehmen. Man hat nicht die Gnade, einfach zu sagen, okay, dann ist das so. Wenn die Geschwister das so möchten, dann machen wir das so. Ja? Versteht ihr diesen Gedanken? Das ist die Kultur. Aber der Feind wird versuchen, auch wenn diese Dinge da sind, uns immer irgendwie so Unwohlsein hervorzurufen oder dagegen uns anzustacheln. Aber der Feind wird auch immer versuchen, uns unter das Diktat des Zeitgeistes zu stellen. Guck doch mal, heute geht man so. Heute macht man das so. Guck mal, wie die gehen und wie sich die kleiden. Und wenn du etwas gelten willst, dann musst du Hosenträger tragen. Ja, prima. Man hat sich jahrelang gewehrt, Mama sagt, zieh Hosenträger an, damit du die Hose nicht verlierst. Das ging überhaupt nicht. Und dann kommt man in die Zeit, da stellt man fest, oh, ich muss Hosenträger haben, weil so gehen sie alle. Ist natürlich nicht, aber der Feind versucht uns unter das Diktat der Mode zu stellen. Und Menschen sind geneigt, dem zu folgen und merken nicht, dass sie den Boden der Bibel damit verlassen und verweltlichen. In Römer 12, Vers 2 heißt es doch so: Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches da sei der gute und wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Sagt jemand jetzt zu mir, das meint ja, der Unterschied, der soll ja in meiner Gesinnung sein. Gott sieht doch das Herz an, das Innere, den inneren Menschen. Und wisst ihr, das stimmt. Das stimmt total. Es kommt immer wieder aufs Herz an. Es kommt nicht darauf an, ob die Schuhe geputzt sind oder ob die... Das ist alles Nebensache. Es kommt aufs Herz an. Und das sagt auch der Herr Jesus. Und zwar sagt er Lukas 6, Vers 45. Lukas 6, Vers 45. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Absolut wahr. Und darum ist es wirklich so, es kommt auf das Herz an und nicht darauf, wie die Kleidung aussieht. Weil die Kleidung spiegelt nur wieder, was im Herzen ist. Das ist die Folge, nicht andersrum. Sondern es kommt aus dem Herzen. Und wir sind in einem freien Land und ich kann wirklich entscheiden, kaufe ich das oder kaufe ich das nicht. Und wenn ich es gekauft habe, habe ich nochmal die zweite Entscheidung, ziehe ich das an oder nicht? Werfe ich es weg oder nicht? Kann ich alles machen. Aber das Herz, das trifft die Entscheidung. Und so ist es, ist immer von innen nach außen. Und die Entwicklung, die im Herzen passiert, die Entwicklung meines geistlichen Lebens, die kommt nach außen. Und so wird man im Außen sehen können, wie es im Innen ist. Man wird da eine Entwicklung feststellen können. Weil es immer das Herz des Menschen ist, worauf es ankommt. Es kann wohl so sein, dass diese äußeren Früchte jetzt durch menschliche Gesetze unterdrückt werden. Zum Beispiel, du darfst dich nicht modern anziehen, du darfst dir nicht die Fingernägel lackieren, darfst dir nicht die Haare färben und darfst das nicht und darfst das nicht. Okay, jawohl, ich habe mein ganzes Leben gehorsam gelernt, also werde ich das auch jetzt tun. Das wächst, ich mag das zwar so unter der Bettdecke ganz heimlich, aber nach außen hin zeige ich das nicht. Ich passe mich an. Und trotzdem ist das Herz schlecht. Trotzdem ist das die Not im Herzen. Und leider ist es so, wenn das geistliche Leben verkümmert, wird das Äußere immer mehr geschmückt. Wenn wirklich jemand da von Herzen Gott dient, der wird sich ordentlich kleiden, geschmackvoll kleiden und alles. Aber man wird irgendwie doch das Gefühl haben, das ist nicht so wichtig. Der fällt nicht auf dadurch. Aber wenn man merkt, dass er anfängt, auf das Äußere sehr viel Wert zu legen, dann sollte man sagen, halt, Vorsicht, ich muss, glaube ich, für jemanden beten. Und der Mensch ist immer mehr bereit, Experimente zu machen, diesmal auszuprobieren und das mal auszuprobieren, die Haare mal so zu tragen und mal so zu tragen und mal dies und mal jenes. Paulus schreibt an die Korinther im zweiten Brief im dritten Kapitel, 2. Korinther 3, Vers 17. Denn der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ich möchte sagen, was bei dem Thema wichtig ist, bleibe in der göttlichen Freiheit. Bleibe in dem Zustand, dass du frei bist und begib dich nicht wieder unter das Joch von Menschen. Natürlich ist es so, dass auch die Apostel wussten, dass der Begriff Freiheit etwas ist, mit dem manche Leute nicht so richtig umgehen können. Petrus schreibt im 1. Petrus 2, Vers 16, 1. Petrus 2, 16, als die Freien und nicht, als hättet ihr die Freiheit zum Deckel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Ja, das gibt es. Manche sagen Freiheit und nutzen das in unrechter Weise aus. Aber trotzdem, Gott hat uns zur Freiheit berufen. An einer anderen Stelle, 1. Korinther 7, heißt es, werdet nicht wieder der Menschen Knechte. Und warum sage ich das? Es geht ja nicht darum, die Gefahr besteht nicht darum, dass wir das mosaische Gesetz halten. Die Gefahr besteht, dass wir anfangen, unter die Knechtschaft der Mode zu geraten. Dass wir uns unter die Knechtschaft des Zeitgeistes stellen und uns daran orientieren. Das ist die Gefahr. Und der Modegeist, der kommt aus einem ganz schmutzigen Abgrund. Und Menschen, die sich am Modegeist nicht nur orientieren, sondern man orientiert sich vielleicht, aber in Wirklichkeit hängt man daran. Man möchte irgendwie gefallen, man möchte nicht hinten bleiben. Menschen, die so dem Modegeist frönen, die sagen, naja, es ist doch Freiheit. Und das sagen sie ja auch, diese Modeschöpfer. Liberalität. Jeder kann selber bestimmen. Und dann führt das zu der Sittenlosigkeit und Schamlosigkeit. Und tatsächlich sind die Menschen nicht frei, sondern sie sind Sklaven. Und darum sagt uns das Wort, werdet nicht Knechte. Ihr seid zur Freiheit berufen. Wisst ihr, manche... Ich habe schon Menschen kennengelernt, die kannten die aktuellen Modezeitschriften wirklich von vorne bis hinten. Die waren kaum erschienen, da hatte man sie schon komplett durch. Das ist Gift, das taugt nicht. Und auch das ist ja so, dieser Geist, der verdreht ja das Geschmacksempfinden der Menschen. Ich stehe da einmal im Chor, vor mir steht jemand, eine Dame. Ich denke, Mensch, hat ihr niemand gesagt, dass sie die Jacke falsch rum anhat? Die Nähte waren alle außen. Das muss so sein, das habe ich dann hinterher auch festgestellt. Aber wie viel Verdrehung des gesunden Geschmacksempfinden muss denn beim Menschen eintreten, dass er das nicht mehr realisiert. Wie verdreht das ist? Oder man kauft sich so zerrissene Hosen. Das war früher noch kaum zum Putzlappen ausreichend. Heute wird da viel Geld für bezahlt. Ist das nicht so? Es ist doch offensichtlich, hier hat der Satan hat den Verstand der Menschen verdreht. So, und Kinder Gottes? Sie können frei bleiben davon, aber sie dürfen sich nicht runterstellen. Das ist ungesund. Und Satan, er treibt die Mode voran, vor allen Dingen auf dem Gebiet der Unkeuschheit und Schamlosigkeit. Und es ist wirklich so, wir haben uns in unserer heutigen Gesellschaft schon an so vieles gewöhnt, das fällt uns gar nicht mehr auf. Wenn mein Opa Wilhelm Vogt, der 1957 verstorben ist, wenn ich den mitnehmen würde, heute durch die Stadt, ich weiß nicht, was er sagen würde. Wir haben uns dran gewöhnt. Aber wisst ihr, und wenn das auch so ist, wenn die, die Moral in unserer Gesellschaft so abgesackt ist. Aber wisst ihr, das ist nichts für Kinder Gottes. Es muss ein Unterschied sein. Und darum heißt es, wir sollen ein anderes Leben führen. Wir sollen uns eben nicht der Welt gleichstellen. Es muss ein Unterschied sein. Und ich möchte auch sagen, was die Kleidung betrifft. Wisst ihr, heute spielt die Mode mit Andeutungen. Es geht immer darum, Geschichten zu erzählen, Geschichten zu transportieren. Und dann wird durch den Schnitt werden Geschichten erzählt, durch die Farben werden Geschichten erzählt, durch den Reißverschluss werden Geschichten erzählt. Und wenn ich anfangen würde, in einer größeren Gemeinde mal die Geschichten zu erzählen, die mir da so vorgeführt werden, mancher, der diese Geschichte trägt, würde wahrscheinlich rot werden. Das ist, wenn wir der Knechte werden, dieses Geistes. Oder diese durchsichtige Kleidung. Die weißen Röcke, wenn man dann richtig steht oder wenn Frau dann richtig steht, ja, dann kann man bis Moskau gucken. Ist doch nicht in Ordnung. Das ist doch nicht in Ordnung. Und das weiß jeder, der den Rock trägt, dass das so funktioniert. Und trotzdem zieht man ihn an. Das ist verantwortungslos. Weil die Geschichte, die bei dem Mann, der das sieht, durch den Kopf geht, die verantwortet die Frau. Oder die weiten Ausschnitte. Also wenn ich manchmal so gedacht habe, wenn ein Mann so ein T-Shirt tragen würde mit so einem Ausschnitt, das wäre zum Schreien. Aber bei Frau geht das. Nicht in Ordnung. Das ist eine andere Richtung. Ja, oder der Minirock, hatte ich ja schon angesprochen. Und deshalb ist es so, lasst uns nicht vergessen, was ist unser Stand? Wir haben heute Morgen davon gehört, dass wir uns entscheiden sollen, entschieden haben. Es gibt zwei Wege. Wir können den einen Weg gehen, Christus folgen, wirklich Kinder Gottes sein und wirklich in dem ganzen Segen stehen. Und Gott kann unser Leben wirklich formen und gestalten, wie es ihm gefällt und wirklich zu einem etwas Wertvollem machen. Aber mit den Dingen, wenn wir diese Sachen, von denen ich gesprochen habe, wenn wir die in unser Leben holen, dann ruinieren wir die Arbeit Gottes an uns. Das ist gegen das, weil Jesus sagt, ihr seid nicht von der Welt. Oder habt nicht lieb das, was in der Welt ist. Und so ist es, dass unser ganzer Lebensstil zeigen soll, dass wir Gott dienen. Und dass nicht die Welt und die Vergnügungen unsere Ausgaben bestimmen. Weil das ist ja auch noch so ein Punkt. Für die Sache des Werkes Gottes, für Gott ist wenig Mittel da. Aber wie viel Mittel geben wir aus für Dinge, die eitel sind? Ja gut, was heißt eitel? Ich muss das ja haben. Ich kann ja gar nicht leben, wenn ich das nicht habe. Und dann hat man es, dann steht es da zwei Tage und denkt man, ja, hätte ich es jetzt nicht gekauft, wäre es auch nicht so schlimm. Aber das sind alles Dinge, die unser Leben bestimmen. Und lasst uns das erkennen. Denn wir zahlen für das, was uns wichtig ist. Dafür geben wir Geld aus. Und was mich berührt hat, das ist, wie die Schwester erzählte, sie hat gearbeitet dafür, damit sie das Geld hatte, um hier an der Versammlung teilzunehmen. Geht uns das auch so? Oder machen wir Sonderschichten, um uns ein besseres Leben zu gönnen? Um vielleicht einen luxuriöseren Urlaub zu haben? Um auch mal auf die Malediven zu fahren oder was weiß ich wohin. Länder, die unsere Eltern nicht mal kannten, geschweige denn da waren. Und so ist es, wir sollten auch mit unserem Haus, mit unserer Einrichtung, mit unserem Auto, wir sollten mit all diesen Dingen immer wieder bedenken, dass wir Gott dienen. dass es zweckmäßig ist, dass es schön ist, ist kein Problem. Wisst ihr, ich bin glücklich dafür, dass ich ein solches Auto fahren darf. Ich sage Dank, ich habe Gott schon so oft gedankt, aber das ist für mich wirklich Mittel zum Zweck. Und deshalb, wie Paulus da schreibt an die Korinther, wenn ihr das habt, hängt euer Herz nicht dran. Und wenn ihr es vielleicht mal eine Weile nicht haben sollt, ja, dann ist das so. Aber unser Herz darf nicht dran hängen. Das muss ein Unterschied sein. Oder denk, Erholung, eine gute Sache. Es ist gut, es ist notwendig. Und wenn es möglich ist, können wir Gott danken. Aber welcher Geist leitet uns, wenn wir den Urlaub planen? Welche Gedanken, welche Ziele verfolgen wir damit? Und wisst ihr, wenn jetzt die Frau den Urlaub plant, denkt sie auch daran, was passiert mit der Seele meines Mannes, wenn wir da auf dem Sandstrand liegen? Denkt sie auch daran? Wenn wir auch Urlaub machen, ja, zur Erholung, nichts gegen einzuwenden. Aber wir müssen auf unsere Seele achten, damit wir nicht zu Schanden werden. Ich hatte das Thema Kindererziehung angesprochen. Das geht ganz schnell jetzt. Das ist ein Riesenthema. Man müsste sicherlich mehrere Stunden damit verbringen. Aber auch bei dem Thema Kindererziehung ist es die Frage, wie erziehe ich die Kinder? Nach biblischem Maßstab? Oder nach weltlichem Maßstab? Heute haben wir den weltlichen Maßstab ausgebreitet. Da gibt es so viel, da gibt es so viele Vorbilder, da gibt es so viel, was man, ja, man muss natürlich heute das Kind in die Krippe bringen oder in den Kindergarten bringen und man muss und muss und muss und muss. Und die Eltern werden immer weniger verantwortlich dafür. Aber lass dir doch die göttliche Erziehung Maßstab sein. Studiere, wie Gott seine Kinder erzieht. Und nach den Kriterien erziehe deine Kinder. Und sorge dafür, dass deine Kinder durch dich und durch deine Erziehung, dass deine Kinder dadurch Gott kennenlernen. Nicht durch die Worte, die du sagst, sondern durch das ganz praktische Leben. Bei Gott ist ja, ja, nein ist nein. Was ist bei den Eltern ein Nein? Nein ist, vielleicht, okay, mach. Das ist unbiblisch. Bei Gott ist ein Ja, ja, ein Nein ist Nein. Und allein dieser kleine Punkt würde in vielen Familien dafür sorgen, wenn die Eltern einfach konsequent ehrlich sind mit ihrem Wort, vorsichtig mit dem, was sie sagen und bestimmen. Aber wenn sie einfach konsequent sind, dann würden sie ganz viele Probleme schon erledigt haben. Und da hilft uns die biblische Erziehung. Wir können auch weltlich die Kinder erziehen, dann ist das Ergebnis auch so. Und ganz ehrlich, als ich hier so manches gehört habe, habe ich gedacht, viel Einfluss von außen ist schon in den Familien. Wir müssen Gott mehr Einfluss geben, dass er uns leitet, auch in den jungen Familien, wie die Kinder erzogen werden. Was ist unsere Aufgabe? Lass uns jeder für sich, dass wir uns persönlich unter die Ordnung, unter das Gesetz Christi stellen. Und ich denke, heute Abend hat Gott uns vielleicht manches gesagt, vor Augen gestellt. Und ich habe vorher so gedacht, alles, was ich hier sage, das weiß jeder. Ich glaube, jeder hier im Raum weiß das alles. Da ist nichts Neues gewesen. Und doch, wir wollen uns unter das Wort stellen und vielleicht Buße tun und vielleicht unseren Kleiderschrank aufräumen und Änderungen herbeiführen. Und lass uns Sorge tragen, dass wir uns nicht gegen Gottes Gesetz auflehnen, sondern dass wir uns darunter stellen. Denn wir würden den Heiligen Geist traurig machen. Und was passiert dann? Wenn der Mensch den Heiligen Geist betrübt, dann wird der Heilige Geist sich zurückziehen und der Mensch wird immer besser fühlen. und kann alles machen. Der Geist Gottes belastet sein Gewissen nicht mehr. Der spricht nicht mehr zu ihm. Und der Mensch sieht plötzlich alles irgendwie ganz anders. Er ist blind geworden. Und er sieht dann keinen Unterschied mehr zwischen heilig und unheilig. Und leider ist es so, dass in den Gemeinden gerade durch die Generation der Mütter viel Not gekommen ist, weil sie ihren Kindern Dinge erlaubt haben oder mit ihnen gelebt haben, die die Kinder auf falsche Wege geführt haben. Gerade was das Thema Kleidung und solche Sachen betrifft. Und das ist nicht gut. Und lasst uns wirklich bereit sein, auch diesen Gedanken gibt keinen Anstoß der Gemeinde Gottes, dass wir selbst bereit sind, auf Dinge zu verzichten, aber darum, dass wir Geschwister nicht ein Anstoß sind. Letzter Punkt, hüte dich davor, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen. Wir lassen es Gott entscheiden. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, dann besprich das mit Gott. Wenn du siehst, dass sich vielleicht ein junger Mensch falsch angezogen hat oder falsch verhält, sag es dem Herrn und ermutige den jungen Menschen. Dadurch, dass manche liebe Schwester hingegangen ist und rasiert hat, ohne einzuseifen, ist schon manch einer mutlos geworden und hat alles hingeschmissen. Aber lasst uns unsere Aufgabe tun und die Sache zu Gott bringen, ernstlich darum beten und mit Liebe versuchen, den anderen zu gewinnen und ihn zu ermutigen. Und lasst uns Sorge tragen, dass wir unsere Erkenntnis ausleben, dass Gott uns leiten kann und Gott wird uns segnen. Amen.